Herzlich willkommen zur 7. Folge von See You in London, der Podcast. In diesem teile ich meine Liebe und Leidenschaft für London, seine Menschen, Orte und Geschichte kurz und nett verpackt mit dir. Für diejenigen unter euch, die mich nicht kennen, ich bin Sascha Berninger und Gründer von SeeYouIn.London. Auf meiner Webseite biete ich London-Reisetipps, Neuigkeiten, Reiseplanung und virtuelle London-Stories an. Wenn du schon einmal in London warst, einen Besuch planst, in der tollsten Stadt der Welt lebst oder London einfach nur aus der Ferne liebst, dann ist dies der richtige Podcast für dich. Der Tower of London, offiziell Her Majesty's Royal Palace and Fortress of the Tower of London, ist eine historische Burg am Nordufer der Themse im Zentrum Londons. Er liegt zwischen dem London Borough of Tower Hamlets, der vom östlichen Rand der Quadratmeile der City of London durch die als Tower Hill bekannte Freifläche getrennt ist. Er wurde gegen Ende des Jahres 1066 im Zuge der normannischen Eroberung Englands gegründet. Der White Tower. Nachdem die gesamte Burg benannt ist, wurde 1078 von William dem Eroberer erbaut und war ein Symbol der Unterdrückung Londons durch die neue Herrscherelite. Von 1100 bis 1952 wurde die Burg als Gefängnis genutzt, obwohl das nicht ihr Hauptzweck war. Als Grand Palace diente er schon früher in seiner Geschichte als königliche Residenz. Insgesamt ist der Turm ein Komplex aus mehreren Gebäuden, innerhalb zweier konzentrischer Ringe aus Verteidigungsmauern. Es gab mehrere Ausbauphasen, vor allem unter den Königinnen Richard I., Henry III. Und Edward I. im 12. und 13. Jahrhundert. Der allgemeine Grundriss aus dem späten 13. Jahrhundert ist trotz späterer Aktivitäten auf dem Gelände erhalten geblieben. Der Tower of London spielt in der englischen Geschichte eine wichtige Rolle. Er wurde mehrmals belagert und die Kontrolle über ihn war wichtig für die Kontrolle des Landes. Der Tower diente als Waffenkammer, als Schatzkammer, als Menagerie, als Sitz der königlichen Münzanstalt, als öffentliches Archiv und als Aufbewahrungsort für die Kronjuwelen Englands. Vom frühen 14. Jahrhundert bis zur Herrschaft von König Charles II. Wurde bei der Krönung eines Monarchen eine Prozession vom Tower zur Westminster Abbey geführt. In Abwesenheit des Monarchen ist der Constable of the Tower für die Burg zuständig. Dies war im Mittelalter eine mächtige und vertrauenswürdige Position. Bis ins späte 15. Jahrhundert war die Burg das Gefängnis der Prinzen im Tower. Unter den Tudors wurde der Tower immer weniger als königliche Residenz genutzt und trotz der Versuche, die Burg zu reformieren und zu reparieren, waren die Verteidigungsanlagen nicht ausreichend entwickelt, um der Artillerie standzuhalten. Der Höhepunkt der Nutzung der Burg als Gefängnis war im 16. und 17. Jahrhundert, als viele in Ungnade gefallene Persönlichkeiten wie Elisabeth I., bevor sie Königin wurde, Sir Walter Raleigh und Elizabeth Throckmorton in den Mauern der Burg festgehalten wurden. Aus dieser Zeit stammt die Redewendung »in den Tower geschickt«, »send them to the Tower«. Trotz seines anhaltenden Rufs als Palast der Folter und des Todes, der von den religiösen Propagandisten des 16. Jahrhunderts und den Schriftstellern des 19. Jahrhunderts verbreitet wurde, wurden vor den Weltkriegen des 20. Jahrhunderts nur 7 Menschen im Tower hingerichtet. Die meisten Hinrichtungen fanden auf dem berüchtigten Tower Hill im Norden des Schlosses statt. In 400 Jahren wurden dort 112 Menschen hingerichtet. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zogen Institutionen wie die Königliche Münzanstalt aus der Burg an andere Orte, sodass viele Gebäude leer standen. Anthony Slevin und John Taylor nutzten die Gelegenheit, um den Tower sein mittelalterliches Aussehen wiederzugeben und räumten viele der leerstehenden nachmittelalterlichen Gebäude aus. Im Ersten und Zweiten Weltkrieg wurde der Tower erneut als Gefängnis genutzt und war Zeuge der Hinrichtung von 12 Männern wegen Spionage. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Schäden, die während des Blitzes entstanden waren, repariert und die Burg wurde wieder für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Heute ist der Tower of London eine beliebte Touristenattraktion des Landes und steht unter der feierlichen Aufsicht des Constable of the Tower und wird vom Resident Governor of the Tower of London und Keeper of the Jewel House verwaltet. Das Anwesen wird von der Wohltätigkeitsorganisation Historic Royal Palaces verwaltet und ist als Weltkulturerbe geschützt. Der Tower war so ausgerichtet, dass seine stärksten und beeindruckendsten Verteidigungsanlagen über dem sächsischen London lagen, was der Archäologe Alan Vince für eine bewusste Entscheidung hält. Sie hätte die Umgebung visuell dominiert und wäre dem Verkehr auf der Themse aufgefallen. Die Burg besteht aus drei Abschnitten oder Anlagen. Der innerste Bezirk enthält den White Tower und ist die früheste Phase der Burg. Der innere Bezirk, der die Burg im Norden, Osten und Westen umgibt, wurde während der Herrschaft von Richard I. zwischen 1189 und 1199 erbaut. Und schließlich gibt es den äußeren Bezirk, der die Burg umschließt und unter Edward I. erbaut wurde. Obwohl es nach der Gründung des Tower of London durch William den Eroberer mehrere Erweiterungsphasen gab, ist der allgemeine Grundriss seit der Fertigstellung des Umbaus durch Edward I. im Jahr 1285 gleich geblieben. Die Burg umschließt ein Gebiet von fast 12 Hektar und weiteren 6 Hektar um den Tower of London, die die Tower Liberties bilden. Das ist Land, das unter dem direkten Einfluss der Burg steht und aus militärischen Gründen geräumt wurde. Die Vorläufer der Liberties wurden im 13. Jahrhundert angelegt, als Henry III. Anordnete, einen Streifen Land neben der Burg freizuhalten. Entgegen der landläufigen Meinung hatte der Tower of London nie eine ständige Folterkammer, obwohl im Keller des White Towers in späteren Zeiten eine Folterbank untergebracht war. Tower Wharf wurde unter Edward I. am Themseufer gebaut und während der Herrschaft von Richard II. 1377 bis 1399 auf seine heutige Größe erweitert. Der White Tower ist ein Wachturm, auch Donjon genannt, und war oft das stärkste Bauwerk einer mittelalterlichen Burg und enthielt Unterkünfte, die für den Herrn, in diesem Fall den König oder seine Vertreter, geeignet waren. Laut dem Militärhistoriker Alan Brown war der große Turm auch aufgrund seiner Stärke, Erhabenheit und herrschaftlichen Unterbringung der Donjon par excellence. Als einer der größten Wachtürme der christlichen Welt, der White Tower, wird als der vollständigste Palast des 11. Jahrhunderts in Europa bezeichnet. Der White Tower misst ohne die vorspringende Ecktürme an der Basis 36 x 32 Meter und ist an der südlichen Zinne 27 Meter hoch. Das Bauwerk war ursprünglich dreistöckig und bestand aus einem Untergeschoss, einem Eingangsgeschoss und einem Obergeschoss. Der Eingang befand sich, wie bei normannischen Festungen üblich, oberirdisch. In diesem Fall an der Südseite über eine Holztreppe, die im Falle eines Angriffs entfernt werden konnte. Wahrscheinlich wurde während der Regierungszeit von Henry II. 1154 bis 1189 ein vierstöckiges Gebäude an der Südseite des Turms angebaut, um den Eingang zusätzlich zu schützen. Aber es ist nicht mehr vorhanden. Jedes Stockwerk war in drei Kammern unterteilt. Die größte im Westen, ein kleinerer Raum im Nordosten und die Kapelle, die den Eingang und die oberen Stockwerke des Südostens einnimmt. An den westlichen Ecken des Gebäudes befinden sich quadratische Türme, während im Nordosten ein runder Turm eine Wendeltreppe beherbergt. An der Südostecke befindet sich ein großer halbrunder Vorsprung, der die Apsis der Kapelle beherbergt. Da das Gebäude sowohl als komfortabler Wohnsitz als auch als Festung gedacht war, wurden die Bäume in die Wände eingebaut und vier Kamine sorgten für Wärme. Das Hauptbaumaterial ist kentischer Lappenstein, aber es wurden auch einige lokale Lehmsteine verwendet. Für die Details der Verkleidung der Türme wurden Rohrsteine aus Nordfrankreich importiert. Obwohl nur wenig von dem ursprünglichen Material erhalten ist, wurde es im 17. und 18. Jahrhundert durch Portlandstein ersetzt. Da die meisten Fenster des Turms im 18. Jahrhundert vergrößert wurden, sind nur noch zwei originale, wenn auch restaurierte Beispiele in der Südwand auf Höhe der Galerie erhalten. Der Turm wurde in die Seite eines Hügels gerissen, sodass die Nordseite des Kellers teilweise unter der Erde liegt. Wie für die meisten Wachtürme typisch, war das unterste Stockwerk ein Untergeschoss, das als Lagerraum diente. In einem der Räume befand sich ein Brunnen, obwohl die Anordnung seit dem Bau des Turms unverändert geblieben ist. Das Innere des Kellers stammt größtenteils aus dem 18. Jahrhundert, als der Fußboden abgesenkt und die früheren Holzgewölbe durch gemauerte Gegenstücke ersetzt wurden. Der Keller wird durch kleine Schlitze beleuchtet, Das Eingangsgeschoss war wahrscheinlich für den Constable of the Tower, den Lieutenant of the Tower of London und anderen wichtigen Amtsträgern bestimmt. Der Südeingang wurde im 17. Jahrhundert versperrt und erst 1973 wieder geöffnet. Wer in das obere Stockwerk wollte, musste durch eine kleinere Kammer im Osten gehen, die ebenfalls mit dem Eingangsgeschoss verbunden war. Die Krypta der Johanneskapelle befand sich in der südöstlichen Ecke und war nur von der östlichen Kammer aus zugänglich. Laut Geoffrey Parnell, dem Bewahrer der Towergeschichte in den königlichen Rüstkammern, gibt es in der Nordwand der Krypta eine Aussparung. Die fensterlose Form und der eingeschränkte Zugang legen nahe, dass sie als Tresorraum für die Aufbewahrung königlicher Schätze und wichtiger Dokumente gedacht war. Im Obergeschoss befanden sich eine Grand Hall im Westen und eine Wohnkammer im Osten, die beide ursprünglich zum Dach hin geöffnet waren und von einer in die Wand eingebauten Galerie und der St. John's Chapel im Südosten umgeben waren. Das Dachgeschoss wurde im 15. Jahrhundert aufgesetzt und Teile davon sind heute noch vorhanden. Die St. John's Chapel war nicht Teil des ursprünglichen Entwurfs des White Towers, da der Außenvorsprung nach den Kellermauern gebaut wurde. Aufgrund von Veränderungen in Funktion und Design seit dem Bau des Turms ist außer der Kapelle wenig vom ursprünglichen Innenraum übrig geblieben. Das heutige kahle und schmucklose Aussehen der Kapelle erinnert an die normannische Zeit im 13. Jahrhundert. Während der Herrschaft von Henry VII. Wurde die Kapelle mit Ornamenten wie einem vergoldeten Kreuz und Buntglasfenstern geschmückt, die die Jungfrau Maria und die heilige Dreifaltigkeit darstellt. Der innere Bereich liegt unmittelbar südlich des White Towers und erstreckt sich bis zum ehemaligen Themseufer. Wie bei anderen Burgen, zum Beispiel der Hendomen aus dem 11. Jahrhundert, wurde der Bereich wahrscheinlich mit Holzgebäuden aus dem Fundament des Turms gefüllt. Wann genau die königlichen Unterkünfte vom White Tower in den innersten Bereich vordrangen, ist ungewiss. Obwohl dies bereits in den 1170er Jahren geschah, wurden die Unterkünfte in den 1220er Jahren und 1230er renoviert und ausgebaut, sodass die anderen palastartigen Residenzen wie Windsor Castle vergleichbar waren. Der Bau der Wakefield- und Langthorne-Türme, die sich an den Ecken der Mauer des innersten Bezirks entlang des Flusses befinden, begann um 1220. Sie dienten wahrscheinlich als Privatresidenzen für die Königin bzw. den König. Die frühesten Hinweise auf die Dekoration der königlichen Gemächer stammen aus der Regierungszeit von Henry III. Die Kammer der Königin war weiß getüncht und mit Blumen- und Steinimitationen bemalt. Die große Halle befand sich im Süden des von den beiden Türmen begrenzten Bezirks. Sie war ähnlich, wenn auch etwas kleiner, als die von Henry III. Erbaute in Winchester Castle. In der Nähe des Wakefield Towers befand sich ein Tor, das den privaten Zugang zur Wohnung des Königs ermöglichte. Der Bereich war ursprünglich von einem provisorischen Graben umgeben, der in den 1220er Jahren zugeschüttet worden war. Zu dieser Zeit wurde in diesem Bereich auch eine Küche gebaut. Zwischen 1666 und 1676 wurde der innerste Bereich umgestaltet und die Palastgebäude entfernt. Das Gebiet um den White Tower wurde gerodet, damit jeder, der sich nähert, offenes Gelände überqueren muss. Das Juwelenhaus wurde abgerissen und die Kronjuwelen wurden in den Martin Tower gebracht. Der innere Bezirk entstand während der Herrschaft von Richard Löwenherz. Als westlich des inneren Bezirks ein Bootsgraben gebaut wurde, wodurch sich die Größe der Burg verdoppelte. Henry III. Ließ die Ost- und Nordmauer des Stadtbezirks errichten, deren Ausmaße bis heute erhalten geblieben sind. Der größte Teil von Henrys Arbeit ist noch erhalten und nur zwei der neuen Türme, die er gebaut hat, wurden komplett umgebaut. Zwischen den Türmen von Wakefield und Langthorne dient die innerste Bezirksmauer auch als Vorhangsmauer. Der Haupteingang zum inneren Bezirk befand sich wahrscheinlich durch ein Torhaus in der Westmauer an der Stelle des heutigen Beauchamp Towers. Die Westmauer wurde von Edward I. wieder aufgebaut. Der Beauchamp Tower aus dem 13. Jahrhundert markiert die erste großflächige Verwendung von Backstein als Baumaterial in Großbritannien seit dem Abzug der Römer im 5. Jahrhundert. Der Beauchamp Tower ist einer von 13 Türmen, die die Ringmauer zieren. Im Uhrzeigersinn von der südwestlichen Ecke aus sind dies Bell, Beauchamp, Devereux, Flint, Boyer, Brick, Martin, Constable, Broad Arrow, Salt, Langthorne, Wakefield und der Bloody Tower. Diese Türme boten nicht nur Positionen, von denen aus das Beschussfeuer auf einen potenziellen Feind gerichtet werden konnte, sondern sie enthielten auch Unterkünfte. Wie der Name schon sagt, beherbergte der Bell Tower den Glockenturm, dessen Aufgabe es war, im Fall eines Angriffs Alarm zu schlagen. Der königliche Bogenmacher, der für die Herstellung von Langbögen, Armbrüsten und anderen Belagerungs- und Handwaffen zuständig war, hatte eine Werkstatt im Boyer Tower. Ein Aussichtsturm auf der Spitze des Langthorn Towers diente als Leuchtfeuer für den Verkehr, der sich dem Turm nachts näherte. Im Zuge von Henrys Expansion wurde die normannische Kapelle St. Peter at Vincula, die zuvor außerhalb des Turms gestanden hatte, in die Burg integriert. Henry schmückte die Kapelle, indem er verglaste Fenster und ein Gestühl für sich und seine Königin einbauen ließ. Sie wurde von Edward I. für über 300 Pfund wieder aufgebaut und erneut 1519 von Henry VIII. Das heutige Gebäude stammt aus dieser Zeit, obwohl die Kapelle im 19. Jahrhundert erneut gebaut wurde. Unmittelbar westlich des Wakefield Towers wurde der Bloody Tower zur gleichen Zeit wie die innere Bereichsmauer errichtet und diente als Wassertor für den Zugang zur Burg von der Themse aus. Es war ein einfaches Bauwerk, das durch ein Eingangstor geschützt wurde. Der Bloody Tower erhielt seinen Namen im 16. Jahrhundert, da man glaubte, dass dort der Mord an den beiden Prinzen im Turm stattfand. Zwischen 1339 und 1341 wurde ein Torhaus in die Ringmauer zwischen den Türmen Bell und Salt eingebaut. In der Tudorzeit wurde im nördlichen Bereich eine Reihe von Gebäuden für die Lagerung von Munition errichtet. Die Gebäude der Burg wurden während der Stuart-Periode umgebaut, meist unter der Schirmherrschaft des Office of Ordnance. Im Jahr 1663 wurde etwas mehr als 4000 Pfund für den Bau eines neuen Lagerhauses ausgegeben, das heute als New Armories im inneren Bereich bekannt ist. Der Bau des großen Lagerhauses nördlich des Westturms begann 1688 an derselben Stelle wie die baufälligen Lagerhäuser aus der Tudor-Zeit. Es wurde 1841 durch ein Feuer zerstört. Der Waterloo Block, eine ehemalige Kaserne im kastellierten Gothic-Revival-Stil mit Tudor-Details, wurde auf dem Gelände gebaut und beherbergt bis heute die Kronjuwelen im Erdgeschoss. Ein dritter Bezirk wurde während Edward I. an dem Turm angebaut, als die schmale Anlage die Burg vollständig umschloss. Zur gleichen Zeit wurde an der nordwestlichen Ecke der Burg eine Bastion errichtet, die als Lakes Mount bekannt ist. Brass Mount, die Bastion in der nordöstlichen Ecke, wurde erst später hinzugefügt. Die drei rechteckigen Türme entlang der Ostmauer, die 15 Meter voneinander entfernt sind, wurden 1843 abgerissen. Obwohl die Bastionen oft der Tudorzeit zugeschrieben werden, gibt es dafür keine Beweise. Archäologische Untersuchungen deuten darauf hin, dass der Lakes Mount aus der Regierungszeit von Edward I. stammt. Die blockierten Zinnen an der Südseite des Lakes Mounts sind die einzigen erhaltenen mittelalterlichen Zinnen des Tower of London. Der Rest sind viktorianische Ersatzbauten. Hinter den neuen Grenzen der Burg wurde ein neuer 50 Meter langer Graben ausgehoben. Ursprünglich war er in der Mitte 4,5 Meter tiefer als heute. Mit dem Bau der neuen Vorhangsfassade wurde der alte Haupteingang zum Tower of London verdeckt und überflüssig gemacht. Ein neuer Eingang wurde in der südwestlichen Ecke des äußeren Mauerrings geschaffen. Der Komplex bestand aus einem inneren und einem äußeren Torhaus und einer Barbakane, der als Löwenturm bekannt wurde, da er mit den Tieren der königlichen Menagerie in Verbindung gebracht wurde. Der Löwenturm selbst ist spätestens seit den 1330er Jahren nicht mehr erhalten. Edward erweiterte die Südseite des Tower of London auf Land, das zuvor von der Themse überflutet worden war. In dieser Mauer baute er zwischen 1275 und 1279 den St. Thomas Tower. Später als Traitor's Gate bekannt, ersetzte er den Bloody Tower als Wasserschleuse der Burg. Das Gebäude ist einzigartig in England und die nächste Parallele ist das inzwischen abgerissene Watergate im Louvre in Paris. Das Hafenbecken war mit Schießscharten versehen, falls die Burg vom Fluss aus angegriffen werden sollte. Außerdem gab es ein Fallgitter am Eingang, um zu kontrollieren, wer die Burg betrat. Im ersten Stock gab es luxuriöse Unterkünfte. Edward verlegte auch die königliche Münzanstalt in den Turm. Der genaue Ort der Münzanstalt ist nicht bekannt, aber wahrscheinlich befand sie sich entweder im äußeren Teil oder im Löwenturm. Um 1560 befand sich die Münzanstalt in einem Gebäude im äußeren Bereich in der Nähe des Hall Towers. Zwischen 1348 und 1355 wurde östlich von St. Thomas Tower ein zweiter Watergate Cradle Tower für den privaten Gebrauch des Königs errichtet. Nach seinem Sieg in der Schlacht von Hastings am 14. Oktober 1066 verbrachte William der Eroberer den Rest des Jahres damit, seine Besitztümer zu sichern, indem er Schlüsselpositionen stärkte. Auf seinem Weg gründete er mehrere Burgen, nahm aber einen Umweg nach London. Erst als er Canterbury erreichte, wandte er sich der größten Stadt Englands zu. Da die befestigte Brücke nach London von sächsischen Truppen gehalten wurde, beschloss er stattdessen Southwark zu verwüsten, bevor er seine Reise durch Südengland fortsetzte. Eine Reihe von normannischen Siegen entlang der Route kappte die Nachschublinien der Stadt und im Dezember 1066, isoliert und eingeschüchtert, gaben die Anführer London kampflos auf. Zwischen 1066 und 1087 errichtete William 36 Burgen. Obwohl Hinweise im Doomsday Book darauf hindeuten, dass noch mehr von seinen Untergebenen gegründet wurden. Die neue herrschende Elite unternahm etwas, das als das umfangreichste und konzentrierteste Burgenbauprogramm in der gesamten Geschichte des feudalen Europas bezeichnet wird. Es entstanden Mehrzweckgebäude, die als Befestigung, als Operationsbasis im Feindesland, als Verwaltungszentren und als Residenzen dienten. William schickte ein Vorauskommando, um seinen Einzug vorzubereiten, um seinen Sieg zu feiern und fand eine Burg vor. Nach den Worten von Williams Biografen wurde in der Stadt einige Befestigungen gegen die Unruhe der riesigen und brutalen Bevölkerung fertiggestellt. William erkannte, dass es für ihn von größter Bedeutung war, die Londoner zu schützen. Zu dieser Zeit war London die größte Stadt in England. Die Gründung der Westminster Abbey und des alten Palasts von Westminster unter Edward dem Bekenner hatten die Stadt zu einem Zentrum der Herrschaft gemacht und mit einem florierenden Hafen war es für die Normannen wichtig, die Kontrolle über die Siedlung zu übernehmen. Die beiden anderen Burgen in London, Baynard's Castle und Mount Fitch's Castle, wurden zur gleichen Zeit gegründet. Die Festung, die später als Tower of London bekannt wurde, wurde an der südöstlichen Ecke der römischen Stadtmauern errichtet und nutzte diese als vorgefertigte Verteidigungsanlagen, wobei die Themse zusätzlich Schutz vom Süden herbot. Diese frühe Phase der Burg wurde von einem Graben umgeben und durch eine Holzpalisade verteidigt und verfügte wahrscheinlich über Unterkünfte für William. Die meisten frühen normannischen Burgen wurden aus Holz gebaut. Aber bis zum Ende des 11. Jahrhunderts wurden einige von ihnen, darunter der Tower of London, renoviert und durch Steine ersetzt. Man geht davon aus, dass die Arbeiten am White Tower, der der gesamten Burg ihren Namen gibt, im Jahr 1078 begonnen haben. Das genaue Datum ist jedoch unklar. William beauftragte Gundolf, den Bischof von Rochester, mit dem Bau, obwohl er möglicherweise erst nach Williams Tod im Jahr 1087 fertiggestellt wurde. Der White Tower ist der älteste steinerne Wachturm in England und war der stärkste Punkt der früheren Burg. Er enthielt auch großartige Unterkünfte für den König und dessen Jüngsten. Er wurde wahrscheinlich um 1100 fertiggestellt, als Bischof Ronald Flombard dort gefangen gehalten wurde. Flombard war bei den Engländern verhasst, weil er harte Steuern verlangte. Er ist zwar der erste Gefangene, der im Tower festgehalten wurde, aber er war auch die erste Person, die mit einem geschmuggelten Seil, das in einem Weinfass versteckt war, aus dem Tower entkam. Er wurde in Luxus festgehalten und durfte Diener beschäftigen. Aber am 2. Februar 1101 richtete er ein Bankett für seine Entführer aus. Nachdem er sie mit Getränken versorgt hatte und als niemand hinsah, stürzte er sich aus einer abgelegenen Kammer und aus dem Turm. Die Flucht kam so überraschend, dass ein zeitgenössischer Chronist den Bischof der Hexerei bezichtigte. Die angelsächsische Chronik berichtet, dass Wilhelm II. William II. Im Jahr 1097 eine Mauer um den Tower of London errichten ließ. Sie wurde wahrscheinlich aus Stein als Ersatz für die hölzerne Palisade gebaut, die sich zwischen den römischen Mauern und der Themse um die Nord- und Westseite der Burg wölbte. Die normannische Eroberung Londons manifestierte sich nicht nur in einer neuen herrschenden Klasse, sondern auch in der Art und Weise, wie die Stadt strukturiert war. Land wurde beschlagnahmt und unter den Normannen neu verteilt, die aus finanziellen Gründen auch Hunderte von Juden mitbrachten. Die Juden kamen unter den direkten Schutz der Krone, was zur Folge hatte, dass jüdische Gemeinden oft in der Nähe von Burgen zu finden waren. Die Juden nutzten den Tower als Rückzugsort, wenn sie von antijüdischer Gewalt bedroht wurden. Nach dem Tod von Henry I. im Jahr 1135 war die Nachfolge in England umstritten. Obwohl der König seine mächtigsten Barone dazu überredet hatte, der Kaiserin Mathilda Unterstützung zu schwören. Nur wenige Tage nach Henrys Tod traf Stephen de Blois aus Frankreich ein und erhob Anspruch auf den Thron. Wie wichtig die Stadt und ihr Turm waren, zeigt die Geschwindigkeit, mit der er London sicherte. Die Burg, die schon seit einiger Zeit nicht mehr als königliche Residenz genutzt wurde, wurde normalerweise dem Constable überlassen. Einem Amt, das zu dieser Zeit von Geoffrey de Mandeville ausgeübt wurde. Da der Tower als unannehmbare Festung in einer strategisch wichtigen Position galt, war der Besitzer sehr wertvoll. De Mandeville nutzte dies aus und verkaufte seine Loyalität an Mathilda, nachdem Stephen 1141 in der Schlacht von Lincoln gefangen genommen worden war. Als ihre Unterstützung im darauffolgenden Jahr nachließ, verkaufte er seine Loyalität zu Stephen in seiner Rolle als Constable of the Tower weiter. De Mandeville wurde der reichste und mächtigste Mann in England. Als er dieselbe Masche erneut versuchte, diesmal in Geheimgesprächen mit Mathilda, ließ Stephen ihn verhaften, zwang ihn, die Kontrolle über seine Burgen abzutreten und ersetzte ihn durch einen seiner treuesten Anhänger. Bis zu diesem Zeitpunkt war das Amt erblich und wurde ursprünglich von Geoffrey de Mandeville bekleidet, einem Freund von William der Eroberer und dem Vorfahren der Geoffrey, mit dem Stephen und Mathilda zu tun hatten. Aber die Autorität des Amtes war so groß, dass es von da an in die Hände eines Beauftragten des Monarchen blieb. Das Amt wurde in der Regel an jemanden mit großer Bedeutung vergeben, der aufgrund anderer Aufgaben nicht immer auf der Burg sein konnte. Obwohl der Constable schon früh für die Instandhaltung der Burg und der Garnison verantwortlich war, hatte er einen Untergebenen, der ihm bei seiner Aufgabe half, der Leutnant des Towers. Constables hatten auch staatsbürgerliche Pflichten in Bezug auf die Stadt. In der Regel wurde ihnen die Kontrolle über die Stadt übertragen und sie waren für die Erhebung von Steuern, die Durchsetzung des Gesetzes und die Aufrechterhaltung der Ordnung zuständig. Als 1191 das Amt des Oberbürgermeisters von London geschaffen wurde, wurden viele der bürgerlichen Befugnisse des Constables abgeschafft, was zeitweise zu Reibereien zwischen den beiden führte. Die Burg behielt wahrscheinlich ihre Form von 1100 bis zur Herrschaft von Richard I., 1189 bis 1199 bei. Unter William Longchamp, König Richards Lord Kanzler und Verantwortlicher für England, während er auf Kreuzzug war, wurde die Burg ausgebaut. Die Pipe Rolls, die jährliche Finanzaufzeichnung der Krone, verzeichnen, dass zwischen dem 3. Dezember 1189 und dem 11. November 1190 im Tower of London 2881 Pfund, 1 Schilling und 10 Pence ausgegeben wurden, von geschätzten 7.000 Pfund, die Richard für den Bau der Burg in England ausgab. Dem zeitgenössischen Chronisten Roger of Howden zufolge grub Longchamp einen Graben um die Burg und versuchte vergeblich, ihn aus der Themse zu füllen. Longchamp fühlte sich auch im Tower wohl und unternahm seinen Ausbau, während er sich auf den Krieg mit König Richards jüngerem Bruder Prinz John vorbereitete, der in Richards Abwesenheit in England eintraf und versuchte, die Macht als Longchamps Hauptfestung zu übernehmen. Er machte den Turm so stark wie möglich. Die neuen Befestigungsanlagen wurden erstmals im Oktober 1191 getestet, als der Tower zum ersten Mal in seiner Geschichte belagert wurde. Longchamp kapitulierte nach nur 3 Tagen vor John, da er von einer Kapitulation mehr profitierte, als die Belagerung zu verlängern. John trat 1199 die Nachfolge Richards als König an, aber seine Herrschaft erwies sich bei vielen seiner Barone als unpopulär. die daraufhin gegen ihn vorging. Im Jahr 1214, als der König auf Schloss Windsor weilte, führte Robert Fitzwater eine Armee nach London und belagerte den Tower. Obwohl der Tower unter Garnison stand, wurde die Belagerung aufgehoben, nachdem John die Magna Carta unterzeichnet hatte. Der König hielt seine Reformversprechen nicht ein, was zum Ausbruch des Ersten Barunenkriegs führte. Auch nach der Unterzeichnung der Magna Carta behielt Fitzwater seine Kontrolle über London. Während des Krieges verbündete sich die Tower Garrison mit den Baronen. John wurde 1216 abgesetzt und die Barone boten Prinz Louis, dem ältesten Sohn des französischen Königs, den englischen Thron an. Nach Johns Tod im Oktober 1216 begannen jedoch viele den Anspruch seines ältesten Sohnes Henry III. Zu unterstützen. Der Krieg zwischen den Fraktionen, die Louis und Henry unterstützten, ging weiter, wobei Fitzwater Louis unterstützte. Fitzwater hatte immer noch die Kontrolle über London und den Tower, die beiden durchhielten, bis klar war, dass sich die Anhänger von Henry III. Durchsetzen würden. Im 13. Jahrhundert bauten König Henry III. Und Edward I. die Burg aus und schufen damit im Wesentlichen ihre heutige Form. Henry hatte keinen Kontakt zu seinen Baronen. Und der gegenseitige Mangel an Verständnis führte zu Unruhen und Unmut über seine Herrschaft. Deshalb war er bestrebt, den Tower of London zu einer starken Festung zu machen. Gleichzeitig war Henry ein Gutsbesitzer und wollte die Burg zu einem komfortablen Ort zum Leben machen. Von 1216 bis 1227 wurden fast 10.000 Pfund für den Tower of London ausgegeben. In diesem Zeitraum kosteten nur die Arbeiten auf Schloss Windsor mehr als 15.000 Pfund. Der Großteil der Arbeiten konzentrierte sich auf die palastartigen Gebäude des innersten Bereichs. Die Tradition, den White Tower zu tünchen, von dem er seinen Namen hat, begann im Jahr 1240. Ab etwa 1238 wurde die Burg nach Osten, Norden und Nordwesten hin erweitert. Die Arbeiten dauerten bis in die Regierungszeit von Henry III. Und Edward I. hinein an und wurden gelegentlich durch Unruhen unterbrochen. Zu den Neuerungen gehörte eine neue, mit Türmen bestückte Verteidigungsanlage. Während an der West-, Nord- und Ostseite, wo die Mauer nicht durch den Fluss begrenzt war, ein Verteidigungsgraben ausgehoben wurde. Die östliche Erweiterung führte die Burg über die Grenzen der alten römischen Siedlung hinaus, die von der Stadtmauer durchzogen und die in die Verteidigungsanlagen der Burg integriert worden war. Der Turm war schon lange ein Symbol der Unterdrückung, das die Londoner verachteten, und Henrys Bauprogramm war unpopulär. Als das Torhaus 1240 einstürzte, feierten die Einheimischen den Rückschlag. Die Erweiterung verursachte Unruhe in der Stadt. Und als Entschädigung wurden 166 Pfund an das St. Catherine's Hospital und dem Pfarrer von Holy Trinity gezahlt. Henry III. Hielt oft im Tower of London Hof und hielt dort mindestens zweimal, 1236 und 1261, das Parlament ab, als er das Gefühl hatte, dass die Barone gefährlich unruhig wurden. Im Jahr 1258 zwangen die unzufriedenen Barone unter der Führung von Simon de Montfort den König, Reformen zuzustimmen, darunter die Abhaltung regelmäßiger Parlamente. Zu den Bedingungen gehörte auch der Verzicht auf den Tower of London. Henry III. Ärgerte sich über den Machtverlust und bat den Papst um Erlaubnis, seinen Eid zu brechen. Mit Unterstützung von Söldnern ließ sich Henry 1261 im Tower nieder. Während die Verhandlungen mit den Baronen weitergingen, verschanzte sich der König in der Burg. Obwohl kein Herr auszog, um sie einzunehmen, wurde eine Übereinkunft getroffen, mit der Bedingung, dass der König die Kontrolle über den Tower wieder abgibt. Henry errang in der Schlacht von Evesham 1265 einen bedeutenden Sieg, der es ihm ermöglichte, die Kontrolle über das Land und den Tower of London wiederzuerlangen. Kardinal Ottenborg kam nach England, um diejenigen zu exkommunizieren, die noch rebellisch waren. Der Akt war zutiefst unpopulär und die Situation verschlimmerte sich noch, als der Kardinal die Kontrolle über den Tower erhielt. Gilbert, der 6. Earl of Hertford, marschierte im April 1267 nach London und belagerte die Burg mit der Erklärung, dass man den Tower nicht in die Hände eines Fremden und schon gar nicht in die eines Geistlichen legen dürfe. Trotz eines großen Heeres und Belagerungsmaschinen gelang es Gilbert nicht, die Burg einzunehmen. Die Alten zogen sich zurück und überließen dem König die Kontrolle über die Hauptstadt. Und im Turm herrschte für den Rest von Henrys Regierungszeit Frieden. Obwohl er in London bereit war, nahm Edward I. den teuren Umbau des Turms in Angriff, der zwischen 1275 und 1285 21.000 Pfund kostete. Mehr als das Doppelte dessen, was während der gesamten Regierungszeit von Henry III. Für die Burg ausgegeben wurde. Edward I. war ein erfahrener Burgenbauer und nutzte seine Erfahrung aus dem Belagerungskrieg während der Kreuzzüge, um Innovationen in den Burgenbau einzubringen. Sein Burgbauprogramm in Wales läutete die Einführung von Schießscharten in den Burgmauern in ganz Europa ein. In Anlehnung an die östlichen Einflüsse im Tower of London füllte Edward den von Henry III. Gegrabenen Graben auf und errichtete eine neue Ringmauer entlang der Grabenlinie, wodurch eine neue Einfriedung entstand. Vor der neuen Vorhangmauer wurde ein neuer Motor errichtet. Der westliche Teil der Ringmauer von Henry III. Wurde mit dem Bouchon-Turm wieder aufgebaut, der das alte Torhaus der Burg ersetzte. Es entstand ein neuer Eingang mit aufwendigen Verteidigungsanlagen, darunter zwei Torhäuser und ein Barbakan. Um die Burg auf Tag zu machen, fügte Edward I. auch zwei Wassermühlen hinzu. 600 Juden wurden 1278 im Tower of London inhaftiert, weil sie des Münzdiebstahls beschuldigt wurden. Die Verfolgung der jüdischen Bevölkerung des Landes unter Edward begann 1276 und erreichte 1290 ihren Höhepunkt, als er das Vertreibungsedikt erließ und die Juden aus dem Land trieb. Und damit sind wir auch schon am Ende des ersten Teils von The Tower of London. Ein paar Bilder zum alten Tower of London findest du auf cuin.london unter den Shownotes zu dieser Folge. Ich würde mich sehr freuen, wenn du eine Bewertung zu diesem Podcast hinterlassen würdest. Wenn du ein bestimmtes Thema in einer der nächsten Folgen haben möchtest, Fragen hast oder sogar selbst Teil einer Folge werden willst, dann besuche meine Website cuin.london und schreibe mir eine Nachricht. Über Facebook, Instagram und Twitter geht das natürlich auch unter cuinldn. Folgt mir gern, abonniert bitte diesen Podcast und hinterlasst auch gerne ein Like. Ich freue mich, von euch zu hören. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Dann geht es weiter mit The Tower of London Teil 2. Bis ganz bald. Cheerio!